Hallo und herzlich willkommen bei Streamgestöber. Netflix wirft jedes Jahr Milliarden von Dollar völlig sinnlos zum Fenster raus. Das ist zumindest die Haltung vieler Fans, die sich an Filmen und Blockbustern wie Rebel Moon, dem Director's Cut, der neulich erschienen ist, nicht so wahnsinnig erfreuen können. Jetzt scheint es aber bald einen Gezeitenwechsel zu geben beim Streamingdienst. Und genau darüber wollen wir bei Streamgestöber uns unterhalten. Und dazu bin ich natürlich nicht alleine im Studio hier als Jan-Felix Wuttig, als Redakteur von Moviepilot, sondern ich habe meine liebe Kollegin Jenny bei mir. Hallo Jenny.
Hallo Jan-Felix, bin ich jetzt die Netflix-Streaming-Galadriel, die immer sagt, ich spüre es im Wasser, ich spüre es in der Luft, da ändert sich was.
Im besten Falle ja. Ich hoffe auf jeden Fall auf dein Urteil oder auf deine wegweisenden Worte.
Oh Gott, Expectation.
Und ich hoffe, wir können uns auch ganz viel über die letzten 5 Jahre bei Netflix unterhalten und wie wir denn eigentlich all die Filme fanden, die da gekommen sind. Wie gesagt, wir können mal beim Director's Cut von Rebel Moon anfangen, aber gerne auch bei so Sachen wie Gray Man oder Red Notice wüsste ich gerne, was du eigentlich denkst dazu. Ja, das besprechen wir jetzt gleich. Herzlich willkommen bei Streamgestöber. Ja, was ist überhaupt passiert? Es ist so, dass in den letzten, sagen wir mal, 5 bis ungefähr 7 Jahren bei Netflix es diverse Filme gab, die bei vielen Abonnenten nicht auf so wahnsinnig große Gegenliebe gestoßen sind. Und es andererseits viele Filme gab, die so ein bisschen auf die Oscar-Welle aufspringen wollten, aber es nie so richtig ganz geschafft haben, abgesehen von Nominierungen. Und jetzt gibt es da wohl einen Wechsel, über den wir später noch sprechen wollen. Aber zunächst mal können wir uns auch einfach über das neueste Beispiel an Filmen unterhalten, die bei Netflix einfach so ein bisschen durchfallen bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern. Und das ist Rebel Moon, der Director's Cut. Was ist da eigentlich schiefgelaufen, Jenny?
Oh Gott.
Das war jetzt ein etwas überraschender Hook. Aber
Frage ja. Ist eher, was ist nicht schiefgelaufen? Ja, ich finde, Rebel Moon ist ein gutes Beispiel, um das mal als Ausgangspunkt zu nehmen, um über die Netflix-Filmstrategie zu sprechen, weil ja alle davon gesprochen haben, dass Streaming die Zukunft ist. Und ich glaube, im Serienbereich hat Netflix das auch wahrgemacht als großer Serienproduzent mit Hits wie Squid Game und Stranger Things und so weiter. Aber das Äquivalent im Filmbereich bleibt aus. Und ich glaube, wenn man sich Rebel Moon näher anschaut, dann hat man die Gründe dafür vielleicht auch. Andererseits denke ich, es geht alles noch viel, viel tiefer. Rebel Moon sollte eben dieser große Auftakt einer Sci-Fi-Saga werden bei Netflix, von Zack Snyder inszeniert, großer bekannter Regisseur, der 300, Watchmen, Man of Steel, Batman v Superman, Dawn of Justice und Justice League gemacht hat, also ein Blockbuster-erprobter Regisseur, könnte man denken, ja, wenn wir den holen, dann haben wir auch unsere Blockbuster bei Netflix. Das hat allerdings bisher nicht so gut funktioniert. Die Kritiken waren miserabel, es gab diese ganze Geschichte, auf die wir vielleicht später nochmal näher eingehen können mit dem Director's Cut. Und irgendwie denkt jetzt niemand daran, wann kommt jetzt eigentlich Rebel Moon 3 und 4, weil der Film endet ja offen, der zweite Teil. Ja. Also man hat 6 Stunden ohne Ende im Prinzip. Und bisher wurde es noch nicht angekündigt, dass das fortgesetzt wird. Und ich glaube, die Zukunft von Netflix wird Filme wie Rebel Moon seltener machen. Ja. So die strategische Zukunft, über die wir ja sprechen können noch.
Genau. Bevor wir allerdings über die Zukunft bei Netflix sprechen, kommt hier erstmal ein Wort von unserem Sponsor.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV Plus, Paramount Plus sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebotes gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, jetzt wollen wir erstmal einen Blick zurückwerfen. Wie sahen denn überhaupt die letzten 5 Jahre bei Netflix aus? Soweit ich das so überblicken kann, gab es da eigentlich so 2 Richtungen, die ich schon so ein bisschen angesprochen habe. Es gab einmal so riesige Blockbuster, die mitunter extrem teuer waren, wie The Gray Man zum Beispiel, Red Notice, Heart of Stone fällt mir da zum Beispiel ein. Und es gab andererseits Filme, die sehr so nach den Oscars gegriffen haben. Ne? Also was man auch, die auch mitunter nominiert wurden, aber tatsächlich ist dabei nie ein Oscar-Gewinn für Netflix rumgekommen.
Zumindest in der Hauptkategorie bester Film nicht.
Ja, ja. Genau, das stimmt. Aber da geht es so um Filme wie Power of the Dog, The Irishman, Roma. Genau, das sind so die 2 Ebenen. Was denkst du, was war so der Gedanke hinter dieser Schiene bei Netflix?
Also ich glaube, Netflix musste erstmal lernen, wie ein großes Hollywood-Studio funktioniert und ist damit natürlich gleichzeitig so in diese Gratwanderung gefangen. Wir wollen den großen Hollywood-Studios Konkurrenz machen, aber wir sind auch ein Startup irgendwie noch. Wir haben noch diesen, ich möchte nicht sagen New Economy, weil das ist ja noch länger her, Vibe, aber so dieses, wir sind auch ein Online-Unternehmen, wir sind die Zukunft, wir sind Disruptors. Um einen berühmten Netflix-Film zu zitieren, in dem es um eine Glaszwiebel geht. Das heißt, man hat sich Talent aus den Studios geholt. 2017 ging das dann richtig los mit der Filmproduktion mit Scott Stuber, der ein erfahrener Produzent war und der das quasi vorangetrieben hat. Und die Strategie, die du ja schon erwähnt hast, einerseits große Blockbuster produzieren, andererseits so die Prestige Pictures für die Oscar-Saison bereit machen, die entspricht eben dem, was auch so große Hollywood-Studios derzeit machen. Das heißt, man hat einerseits so diese, in Anführungszeichen, Tentpoles, das sind diese ganz, ganz teuren Filme, die das Zelt der Profitabilität aufrechterhalten. Und das ist eben die, so funktioniert Hollywood seit ungefähr 40 Jahren, dass man diese Tentpoles hat. Und auf der anderen Seite die Sachen für die Seele und vor allem für die Preise, weil man will ja auch angesehen werden. Man will nicht nur Filme raushauen, sondern man will auch als qualitativ hochwertiges Studio angesehen werden, das sich gegenüber seriösen Filmemachern so die Arme öffnet, die in ihr Heim hineinholt und nie wieder rauslässt.
Genau.
Leuten wie Martin Scorsese oder Karen Bigelow vielleicht auch, die ja an einem Netflix-Projekt beteiligt war. Und die sind auch gekommen, ihnen wurde große Freiheit versprochen. Aber es hat weder bei den Oscars so richtig geklappt. Also es gab natürlich viele Nominierungen und auch Oscars für Netflix-Filme. Aber das hat da nicht so richtig funktioniert im Sinne von, dass sozusagen der Peak dieser ganzen Entwicklung, der ist 2021 passiert. Da hat Netflix schon von Anfang gesagt, wir machen jetzt ein Film pro Woche, der rauskommt. Mhm. Habt ihr vielleicht damals auch mitbekommen. Es gab große Trailer, die das auch mit ganz vielen Ausschnitten herausposaunt haben. Aber welcher Film am Ende der Oscar-Gewinner 2021, also dann in der Verleihung danach. Es war Coda von Apple. Ein günstiger Film, den, glaube ich, niemand so wirklich auf dem Schirm hatte und der allen irgendwie die Show gestohlen hat.
Ja.
Das sind so die Oscars. Aber ich glaube, das Grundproblem von Netflix findet sich gar nicht so sehr bei den Oscars, sondern bei diesen anderen, bei diesen Tentpole-Filmen. Und da ist 2021 eben auch ein schönes Jahr, um zu sehen, wie das schiefgelaufen ist.
Ja.
Zum Teil, wer erinnert sich nicht gern an, und da ist er wieder, der Zack Snyder, Army of the Dead.
Ja.
Oder aber eben Red Notice. Und auch ein Film, an den ich mich sogar noch ein bisschen erinnere, Outside the Wire mit Anthony Mackie. Also man kann da auch noch ganz andere Filmtitel nennen, die euch jetzt gar nichts mehr sagen werden. Es war unglaublich viel produziert. Es hatte so ein bisschen den Vibe von, wir werfen alles gegen die Wand, was kleben bleibt.
Ja.
Machen wir dann nochmal sozusagen. Es ist aber nicht genug kleben geblieben.
Ja.
Ist so das Fazit.
Um jetzt mal genau diese Filme anzusprechen und zu schauen, ob wir da irgendwie einen Grund finden, quasi, warum sie so aussehen, wie sie aussehen. Also mein Eindruck war immer, ich weiß irgendwie, was die Idee war. Ich weiß, dass bei The Gray Man die Idee war, besonders viele Stars zu versammeln. Na, man hat Chris Evans, man hat Ryan Gosling und so weiter und so fort. Es gibt Action-Szenen, es gibt einen Plot.
Ja. Es gibt einen Plot.
Es gibt einen Plot und der ist ja eigentlich sehr, sehr dankbar für einen Blockbuster. Ja? Es geht um Geheimagenten, es geht um Killer, es geht irgendwie, es gibt viel Humor, auch wenn er irgendwie abseitig und ein bisschen düster sein mag. Das ist eigentlich ein schönes Paket, könnte man sagen, ja, wenn man es schwarz auf weiß aufs Papier bringt.
Ein Zitat, das ich gleich an Netflix schicken werde.
Wenn sie sich's nicht schon rausgegriffen haben. Nein. Aber es hat nicht geklappt, zumindest insofern nicht, dass viele Leute kritisiert haben, dass es gewissermaßen, wie du es schon angedeutet hast, ist seelenlos. Man vergisst den Film sehr schnell, so ging es zumindest offensichtlich vielen Leuten, die sich beschwert haben. Ich persönlich würde auch sagen, dass ich nicht mehr viel von der Geschichte von The Gray Man weiß und dass ich aber auch die Szenen, an denen man sich einfach nur sozusagen körperlich erfreuen kann, die Action-Szenen, die Kampfszenen, ne, das Ganze, die Choreografien, dass ich selbst die sehr unscheinbar fand. Und wenn ein Actionfilm mit irgendwas überzeugen sollte, dann doch mit den Action-Szenen. Und die waren für mich aber sehr handelsüblich. Da gab es keine Spitzen. Und genauso und in besonderem Maße eigentlich bei der Story, bei der Art und Weise, wie die Story erzählt war, also bei der Inszenierung, da gab es nicht viel, wo ich sagen würde, das macht diesen Film besonders. Wie hast du das empfunden?
Also ich zerre gerade verzweifelt an meine Erinnerung an The Gray Man. Ich erinnere mich noch an sehr offensive Farbfilter, den Bürstenschnitt von Chris Evans und ab und zu so eine Kampfszene, die aussieht wie, wir haben da mal was bei John Wick gesehen und jetzt machen wir das auch nur schlechter. Und das klingt jetzt so böse, aber ich kann absolut nachvollziehen, warum dieser Film ganz schnell so in die Top-Listen bei Netflix hineingeflutscht ist, weil das wurde eben ganz breit und massiv beworben. Man hat ja große Stars. Ich meine, Ryan Gosling hatte ja erst letztes Jahr quasi den erfolgreichsten Film in Hollywood oder weltweit mit Barbie.
Mhm.
Und der Captain America spielt auch mit. Und so, da schaltet man natürlich rein, wenn man so dieses Bild dann bei Netflix sieht. Aber das hat eben keine Standkraft oder so behalten. Also es gibt kein Word of Mouth oder Mundpropaganda, die das quasi weiterträgt und ihn über Wochen immer in der Top 5 zum Beispiel belässt. Und ich glaube, das lässt sich sehr einfach mit dem erklären, was du auch beschrieben hast, weil so ging es mir auch so, dieses, man schaut das weg und dann flutscht es wieder aus dem Gedächtnis, als wäre das einer dieser 30 Millionen Filme, die Netflix ja auch raushaut, so diese Genrefilme ab und zu, wo mal ein bekanntes Gesicht auftaucht, die Effekte sind nicht so doll, guckt man halt mal am Freitag weg und denkt nie wieder drüber nach.
Mhm.
Outside the Wire zum Beispiel. und ich glaube, das Problem ist hier so, einerseits so das Erwartungsmanagement und andererseits aber auch einfach die Realität des Films. Denn einerseits, und so haben wir es ja auch oft aufgemacht, wenn wir über The Gray Man berichtet haben und auch über Red Notice zum Beispiel, werden diese Filme beworben mit, das ist einer der teuersten Netflix-Filme aller Zeiten, da sind die Megastars, kostet 200 Millionen und so weiter und so fort. Denkst du erst, boah, 200 Millionen, vor ein paar Jahren haben nur die ganz großen Blockbuster so viel gekostet, ja. Effekte, intensive Blockbuster und so weiter. Aber so sieht es ja nicht aus.
Ja.
Es sieht aus wie ein 40-Millionen-Film.
Ja.
Und hat auch ein Genre, was eigentlich nicht mit 200 Millionen normalerweise umgesetzt wird, nämlich den Agenten-Thriller. Mhm. Die erfolgreichsten Beispiele dafür waren ja eigentlich so die Bourne-Filme oder so, die starke Action-Set-Pieces hatten. Die kosten aber auch nicht unbedingt 200 Millionen oder so.
Ja.
Und haben noch ein Franchise, das man kennt, durch die Romane zum Beispiel. Und ich rede jetzt schon wieder wie ein Box-Office-Analyst, aber für mich ist das schon so ein Beispiel dafür, für die Zwickmühle, in der Netflix bei den Blockbustern steckt, weil sie eben nicht diese großen Franchises haben. Die gehören ihnen nicht.
Mhm.
Manche kaufen sie sich ein, zum Beispiel das Roald Dahl Fantasy-Universum, was sie sich eingekauft haben. Aber ihnen fehlt halt ein Star Wars, ein Marvel,
ja.
Fast and Furious.
Ja.
Und ihnen fehlt auch sowas wie Barbie zum Beispiel. Und deswegen machen sie das selber und machen ihren eigenen Bourne im Grunde mit The Gray Man. Ein bisschen lustiger und so weiter, aber es wirkt alles so erzwungen, wenn du das dann schaust.
Ja.
Also ich würde nicht mal kritisieren, dass sie keine originären Marken haben. Aber was zum Beispiel The Gray Man und Rebel Moon gemeinsam haben, ist, dass du es schaust und denkst, ich kenne das aus besseren Filmen.
Mhm.
So, und es ist so auf Franchise getrimmt, es ist so überzüchtet, vielleicht auch, dass es keine authentische oder originäre Beziehung zum Zuschauer aufbaut, der dann denkt, ich will doch mehr davon, unbedingt noch mehr von The Gray Man.
Ja, genau. Also ich hatte auch immer das Gefühl, dass, um es mal ein bisschen vage auszudrücken, das, was Kultfilme zu Kultfilmen macht und dann vielleicht zu Franchises, ist irgendwo diese Beziehung zum Zuschauer, die über Jahre entstehen muss in den meisten Fällen, ne? Und das quasi so im Reagenzglas zu replizieren, fühlt sich so ein bisschen awkward an. Weil,
ein bisschen, ja.
Ja. Weil quasi jede Szene scheint mir so einer immensen Bedeutung aufgeladen zu sein, die sozusagen die Wirkung, die das auf den Zuschauer haben soll, schon vorwegnimmt. Ja? Also alle Figuren sind zum Beispiel immer so überlebensgroß. Das sind eben zum Beispiel Sachen, die ich bei Rebel Moon und bei The Gray Man gemerkt habe, die ich aber auch bei Red Notice gemerkt habe, ne? Wo also ein anderer dieser großen Blockbuster, teuren Blockbuster auch, in denen sich quasi Ryan Reynolds, Dwayne Johnson und Gal Gadot die Klinke in die Hand geben, sozusagen als Trio, das sich gegenseitig um die Welt jagt, was ähnlich funktioniert. Aber ich glaube, was sich auch viele Leute fragen, ist, warum sehen die denn dann so günstig aus, wenn da 200 Millionen für reingebuttert werden? Kannst du dir das erklären?
Ja, also es geht viel Geld in die Gagen, weil das bisherige Bezahlsystem von den, sage ich mal, Above-the-Line-Talents, also die Leute, die auf dem Poster ganz groß stehen, sozusagen, so funktioniert, dass sie, da es ja eine Streaming-Produktion ist, das Geld vorher erhalten. Also vielleicht zur Erklärung, wenn man einen Kinofilm dreht und man ist zum Beispiel Dwayne Johnson, ich habe jetzt kein Gespräch mit seinem Buchhalter geführt, aber in der Regel läuft das so, dass man dann eine Gage bekommt, aber zusätzlich bekommt man eben noch Prozente an dem Einspielergebnis, je nachdem, was für ein Star man ist und welche Größe man hat. Und damit meine ich nicht nur die literal Körpergröße von Dwayne Johnson, sondern so sein Standing im Geschäft. Also wenn jemand eine Nebenrolle irgendwo spielt, kriegt er zum Beispiel eher nicht Prozente am Einspiel, aber jemand wie Gal Gadot oder Ryan Reynolds, Ryan Goslings, die Ryans dieser Welt und die Chrises dieser Welt, die können sowas verlangen. Und wenn der Film dann erfolgreich ist, machen sie einen Haufen Kohle. Also bestes Beispiel dafür war auch Tom Cruise für Top Gun Maverick. Hat einfach durch diesen massiven Erfolg dieses Films enorm viel Geld verdient. Oder Robert Downey Jr. und Oppenheimer, auch ein schönes Beispiel dafür. Und das alles fällt ja weg, wenn man Netflix-Filme macht. Weil so ist zumindest die bisherige Denke gewesen. Die werden zwar aufgerufen, aber Netflix hat ja seine Zahlen lange gar nicht rausgegeben. Deswegen gab es keine prozentuale Beteiligung an den Aufrufen zum Beispiel oder an der Länge, die ein Film in der Top Ten verweilt oder sowas in der Art. Und stattdessen wurde alles immer vorher bezahlt. Deswegen haben die viel, viel mehr Geld upfront bekommen, die Stars, Und wenn du eben einen Ryan Reynolds und eine Gal Gadot oder einen Dwayne Johnson bekommst, dann geht das eben auch in einen höherstelligen Millionenbereich, was sie bekommen. Und das kannst du dann schon mal abziehen vom Budget.
Ja.
Davon unabhängig würde ich aber auch sagen, dass die Effekte in vielen aktuellen auch Kinoblockbustern sehr unterwältigend aussehen. Vor allem, nachdem man, wenn man einmal Avatar 2 gesehen hat, wirkt das alles unterwältigend. Also es liegt vielleicht nicht nur an den Gagen der Stars.
James Cameron ist schuld.
Ja.
Genau. Aber wir müssen das vielleicht auch so ein bisschen an der Realität messen, wenn wir sagen, okay, das ist irgendwie durchgefallen bei Leuten, dann messen wir das so ein bisschen an der Reaktion, die natürlich darauf kommt und an unseren eigenen Empfindungen gegenüber diesen Filmen. Aber es wäre vielleicht interessant, sich auch mal anzuschauen, wie erfolgreich waren denn überhaupt die Filme, die da gelaufen sind. Weil genau diese Filme, die wir sozusagen irgendwie als seelenlos ansehen, die auch viele Leute da draußen quasi ein bisschen verurteilend als so ein Symbol dafür sehen, dass es Filme sind, die einfach keinen kulturellen Fußabdruck hinterlassen, sind laut Netflix teilweise sehr erfolgreich, zumindest in einem gewissen Rahmen. Wie erklärst du dir das, Jenny?
Also ich finde das super spannend, was Netflix mit den Zahlen macht. Mhm. Also Netflix hat ja so eine Seite mittlerweile, wo man die All-Time-Top-Ten und dann die Weekly-Top-Tens, also die Filme, die, wenn ihr die Netflix-Startseite öffnet, in den Film-Top-Tens zu sehen sind. So Netflix zeigt diese Filme und zeigt auch die Hours viewed, also die Stunden, die gesehen wurden und die Views insgesamt. Wie das genau gemessen wird, ist natürlich auch so ein bisschen geheimnisvoll und nicht sonderlich verlässlich. Aber wenn man sich das anschaut, sieht man so, Red Notice ist der erfolgreichste englischsprachige Film aller Zeiten bei Netflix. Der hat 454 Millionen gesehene Stunden und 230 Millionen Views. Also nehme ich mal an, vollständige Sichtung. Ich bin sehr verwirrt von den Wahlen. dahinter ist dann Don't Look Up und denkt man, ja, ist doch eigentlich Erfolg. Aber die Frage ist so ein bisschen, so zumindest für Außenstehende wie mich, die versuchen, die Entscheidung von Netflix nachzuvollziehen, ist das wirklich ein Erfolg, wenn der Film, der 200 Millionen Dollar gekostet hat, quasi auf Platz 1 ist mit dieser Zahl und auf Platz 2 ist Don't Look Up, der hat weniger als die Hälfte von Red Notice gekostet, zumindest nach öffentlich zugänglichen Zahlen. Mhm. Und hat aber auch über 400 Millionen Views. Das heißt, Red Notice ist auf 1, aber und dahinter ist ein Film, der weniger als die Hälfte von Red Notice gekostet hat. Und Red Notice übersteigt ihn in der View-Zahl nicht mal ums Doppelte. Der müsste ja eigentlich 800 Millionen Views haben.
Ja.
So, und das ist aber nicht der Fall. Der Unterschied sind nur 50 Millionen Views zwischen den beiden.
Ja.
Und das ist für mich so außenstehend so ein Zeichen dafür, dass Red Notice für eine Pressemitteilung gut performt hat, ne? Das ist der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten, englischsprachig. Aber für ein Sequel hat er dafür wirklich gut genug performt. Die Kritiken waren eher mau. Für mich zum Beispiel, also rein subjektiv, nicht so einen Fußabdruck hinterlassen wie Don't Look Up.
Mhm.
Vielleicht als Reminder, Don't Look Up ist dieser Weltuntergangs-Klimakrisenfilm mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence. Da haben ja alle drüber gesprochen. Der kam, der hatte so einen Weihnachtsslot und auf einmal haben alle darüber gesprochen und der wurde mimifiziert.
Mhm.
Und ich fand ihn jetzt auch nicht so doll, aber das war so für mich so ein klassischer Netflix-Hit. Er greift irgendwie ein aktuelles Thema auf, hat ein paar Stars, die man kennt, also nicht nur ein paar, einige der größten Stars in Hollywood. Alle reden darüber. So, und dafür muss man vielleicht nicht so viel Geld ausgeben und so viele schlechte Effekte rausholen wie bei Red Notice.
Ja.
Und das trifft eben auch auf einen Film zu wie The Gray Man, der eben ähnlich teuer war wie Red Notice. Der ist dann noch auf Platz 6 und vor The Gray Man, und das finde ich wirklich super faszinierend, ist ein Weltuntergangsfilm namens Leave the World Behind, an den ihr euch vielleicht erinnert. Der lief, glaube ich, letzte Weihnachten oder Herbst, so Herbst-Winter bei Netflix.
Mhm.
Auch eine relativ kleine Produktion mit bekannten Schauspielern, also klein immer im Verhältnis zu der mega Überblockbuster. Und alle haben darüber gesprochen, weil es sie halt irgendwie betrifft. Und The Gray Man interessiert einfach niemanden. so ja. gefühlt ein halbes, ein ganzes Jahr später. Und die, der zweite Teil, ich habe geschaut, was die Russos so dazu gesagt haben, ja, das ist alles sehr kompliziert. Mhm. Und die Russos genau. sind da mittlerweile auch bei Amazon und machen da ihre Citadel-Franchise-Sache, über die ich auch einfach gar nichts sage.
Genau, also das ist quasi auch ein bisschen der zweite Ansatz, den man zu Rate ziehen kann, um zu schauen, wie erfolgreich Sachen dann sind oder waren. Wie geht's denn überhaupt weiter? Also breitet sich tatsächlich dieses große Franchise aus, von dem Leute hoffen, dass es sich ausbreitet? Ist das denn wirklich ein Tent, das da aus dem Tentpol sprießt? Und man muss
oder ist es nur eine Plane, die von einem Windstoß weggeblasen wird?
Genau. Und da
Seven
kann man
versus Wild im Streaming-Krieg.
Da muss man tatsächlich sagen, auf The Gray Man 2, auf irgendwelche Neuigkeiten warten wir da immer noch. Mittlerweile wissen wir zum Beispiel, dass das Army of the Dead-Universum offiziell tot ist. Also Army of the Dead, Zack Snyders Zombie-Film 2021, da kam dann noch ein Spin-off mit Matthias Schweighöfer als Einbrecher, Army of Thieves. Aber das scheint es dann tatsächlich gewesen zu sein, wie mittlerweile bekannt wurde. Und da fragt man sich dann natürlich schon, offensichtlich kann das nicht so erfolgreich gewesen sein, wenn da weitere Pläne einfach eingestampft werden, ne? Aber vielleicht ist es auch Zeit, dann mal zu sagen, okay, was hat Netflix denn dann in petto? Wenn das quasi der Status quo ist oder bisher der Status quo war, ist mittlerweile klar geworden, dass Netflix das auch irgendwo gesehen oder gespürt hat. Sei es jetzt in den Zahlen, sei es irgendwie in den Zukunftsprognosen. Und tatsächlich gab es in der letzten Zeit quasi diverse Probleme und eine große Personaländerung, die darauf hinweist, dass Netflix da ein bisschen an den Reglern drehen will. Jenny, erzähl du mal.
Ja, also wir hatten es ja auch schon in Podcasts besprochen. Also Netflix hat 2022 ja ein sehr großes Börsentief erlebt. Und daraufhin kam es schon zu ersten Sparmaßnahmen. Darüber haben wir auch in vergangenen Podcasts gesprochen. Zum Beispiel könnt ihr euch den Podcast mit dem wunderbaren Titel Warum setzt Netflix alle meine Lieblingsserien ab? Fragezeichen dazu anhören. Aber es scheint zumindest in dem Filmbereich noch nicht genug gewesen zu sein. Und deswegen kam es dieses Jahr zu einer großen Änderung. Der von mir erwähnte Scott Stuber ist quasi als Chef oder Chairman of Netflix Film abgetreten oder hat diese Rolle abgeben müssen und wurde ersetzt durch einen anderen Hollywood-erfahrenen Menschen. Das ist der Dan Lin. Das ist der Produzent zum Beispiel der Lego-Movies und der Sherlock-Holmes-Filme mit Robert Downey Jr. damals. Das ist ein großes Talent, würde ich sagen, das auch zeitweise im Gespräch war. Und ich glaube, da hat er eine ziemlich große Bullet gedodged, um DC-Films zu führen.
Ja.
Also so ein großer Name war er schon vor diesem Netflix-Job. Also er sollte das DC-Universum retten, was jetzt bei Herrn James Gunn liegt.
Genau.
Und stattdessen ist er zu Netflix gegangen. Es gibt diese Geschichte, dass Dan Lin einfach mal irgendwann ein Meeting hatte mit der Netflix-Content-Chefin Bella Bajaria, die ich ja auch im Podcast schon mal erwähnt habe. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frau, wenn man verstehen will, was die Netflix-Kursänderung in den letzten 4 Jahren so angeht, weil sie da genau da reingesetzt wurde in diese Position. Und er hatte ein Meeting mit ihr und sie haben irgendwie über den Filmbereich gesprochen. Und er hat im Grunde gesagt, das geht ja gar nicht, was ihr macht. Das sind alle die Probleme. Und daraufhin hat sie ihm den Job angeboten. Also es war kein Bewerbungsgespräch in dem Sinne. Und es wurden auch andere Stellen in dem Netflix-Bereich Film neu besetzt. Und jetzt gibt es natürlich noch keine großen offiziellen Aussagen, wo der Dan Lin dann erklärt, das und das wird passieren oder so. Aber es gibt eben so ein paar Hintergrundberichte. Und da gibt es schon ein paar interessante Äußerungen zur Strategie. Was bisher nach außen gedrungen ist, so rein was das Chaos hinter den Kulissen angeht, finde ich aber auch spannend, bevor wir zur Strategie kommen. Nämlich, es wurde ganz viel auch einfach die Pause-Taste gedrückt. Es gibt zum Beispiel einen Superheldenfilm, vielleicht erinnert ihr euch, mit Charlize Theron. Die Old Guard kam vor ein paar Jahren raus und er ist ja schon ewig fertiggestellt. Und sie hat in einem Variety-Interview erzählt, dass, ich zitiere, Netflix eine ziemliche Umstellung hinter sich hat. Wir stecken da irgendwie fest. Und unsere Postproduktion würde, glaube ich, nach 5 Wochen eingestellt. Sie machen eine Menge Veränderungen durch und das kann ich gut verstehen. Jetzt haben wir endlich wieder aufgenommen und ich bin wirklich begeistert davon.
Das klingt sehr diplomatisch.
Genau, und es gibt auch Projekte mit Millie Bobby Brown, die eingestampft wurden. Es gibt Gerüchte über Budgetkürzungen bei einem Edward Berger-Projekt. Das ist ja der Regisseur gewesen von Im Westen nichts Neues. Und ganze eingestampfte Projekte wie Aurora von Catherine Bigelow. Also da ist ganz, ganz viel im Wandel und glaube ich auch viel Unsicherheit. Außer bei Charlize Theron, die sich darüber freut, dass es jetzt wieder weitergeht mit der Old Guard 2. Und jetzt ist sozusagen die Frage, was wird denn wirklich abgesehen von Kürzungen anders gemacht bei Netflix?
Ja. Da sind ja auch, also sagt man quasi so, man lest da ja so ein bisschen einfach den Kaffeesatz, aber unter anderem soll Scorsese auch abgewandert sein oder ist per se abgewandert, ne, weil er jetzt natürlich seinen letzten Film bei Apple gemacht hat, Killers of the Flower Moon. Und davor war The Irishman bei Netflix ja schon so, da haben wir erstmal alle gesessen. So, also das war
gesessen und vorgelehnt. Hier in dem Leben.
Genau. Und das hat sich mittlerweile geändert. Aber jetzt kommen wir quasi so ein bisschen so zum Fleisch in der ganzen Sache, zur Substanz. Wie sieht denn die Zukunft da aus? Also was lässt sich denn tatsächlich verändern oder was ist denn die Idee, da etwas zu verändern? Also kann man das überhaupt so groß sagen? Werden wir mehr Filme bekommen oder eher weniger? Wird irgendwie die Qualität sich steigern? Was ja auch schon ein extrem weites und bisher relativ vages Feld ist. Wird Netflix einfach knallhart einsparen? Wird sich thematisch was ändern? Was hast du da gehört, Jenny?
Also ich habe gehört, meinen Quellen namens The New York Times und The Hollywood Reporter, immerhin einschlägige Quellen, dass die Strategie folgendermaßen aussieht für den Filmbereich von Netflix. Also Budgets werden weiter gekürzt und auf Sparflamme gehalten. Das haben, wie gesagt, auch schon einige FilmmacherInnen zu spüren bekommen. Ein weiterer Punkt, der bei beiden Seiten, die ja unabhängig voneinander berichten, also New York Times und Hollywood Reporter genannt wurde, sind die Spezialisierung auf bestimmte Genres und Zielgruppen. Weil ich glaube, und das kann ich absolut nachvollziehen, so ein Film wie The Gray Man oder Red Notice, die werden so für alle gemacht, ohne für irgendjemand zu sein.
Ja,
so in der Art. Also wirkt es, wenn man ihn anschaut oder die Filme anschaut. Und wenn ich sowas lese wie Spezialisierung auf Genres und Zielgruppen, dann scheint es mir so, als wollten sie mehr in diese Kerbe schlagen mit wir machen unser, in Anführungszeichen, wo die Lüge hinfällt, also diese Rom-Com-Hit aus diesem Jahr, dann machen wir was für die Kinder, dann machen wir was für die Action-Fans und vielleicht noch ein Western und so weiter und so fort. Also so dieses, die meisten Filme, die produziert werden, haben eine spezielle Zielgruppe und dazwischen gibt's so die raren, ganz großen 4-Quadranten. Blockbuster 4-Quadranten bedeutet immer, sind die Filme, die sich an alle Großen wenden wollen. Sowas macht ja auch Hollywood so. Aber zum Beispiel kann man halt in Frage stellen, ob Barbie ist ganz sicher ein 4-Quadranten-Blockbuster, der ist kinderfreundlich, der hat was mit Geist für die Älteren sozusagen. Den kann die Oma gucken, den kann aber auch der 6-Jährige gucken und alle dazwischen auch. Aber zum Beispiel das finde ich ganz interessant, bei einem Film wie The Gray Man, der hat ein Budget wie ein 4-Quadranten-Blockbuster, aber mit dem Agentengenre und dem Fokus auf diese Art von Figuren und Bürstenschnitte schließt du halt schon so und so viele Menschen wieder aus, die sowas vielleicht gar nicht so gern gucken. Für Kinder ist es sowieso nichts und für Ältere ist es zu dunkel, nehme ich an. Das ist meine Erinnerung an The Gray Man. Und wie willst du dann quasi das Budget an Abonnenten wieder reinkriegen? Weil das ist ja so die Rechnung, die Netflix auch macht. Die haben ja kein Einspiel in dem Sinne, sondern die müssen Abonnentenzahlen von Quartal zu Quartal steigern. Und dafür müssen sie Inhalte produzieren, die die Leute anlocken.
Ja. Unter anderem soll es ja auch so eine Konzentration, also ganz bewusst geben auf Komödien und gerade auch familienfreundliche Unterhaltung. Ja, was vielleicht irgendwie Leute, also Action-Spezialisten oder Western-Freunde jetzt nicht so gerne hören werden, aber das ist natürlich dann das, was sich sehr gut bedienen lässt, was auch offensichtlich funktioniert hat. Wie soll ich das sagen? Freust du dich da drauf? Also auch jetzt als jemand, der jetzt nicht unbedingt am Tag 10 familienfreundliche Unterhaltungskomödien schaut, sondern auch als jemand, der sich vielleicht davon verspricht, okay, vielleicht kriegen wir dann aber mal einen Actionfilm, der eben genau für dieses Genrepublikum gemacht ist, der auch Umrisse hat, die man erkennen kann. Also der wirklich auch für irgendwas steht, wo man sagt so, oh, die und die Szene, die ist ja wirklich, also Netflix macht seinen The Raid sozusagen, ja.
Ja, also freuen wäre jetzt, glaube ich, übertrieben. Es kommt so ein bisschen drauf an, was die Schnittmenge zwischen Ankündigung und Realität dann sein wird. Also zum Beispiel die Idee, in mittelgroße Genrefilme mehr zu investieren. Und das mittelgroß ist wirklich ein Zitat aus einem dieser Berichte, dass es mehr in Richtung mittelgroß Budgets gehen soll. Also nehme ich mal an 60 Millionen oder so statt 200 Millionen. Die finde ich sehr gut, weil ich denke, dass das eigentlich das ist, was Netflix schon sehr gut kann. Weil das Problem dieses Streamingdienstes ja ist, dass man mit dem Kino konkurriert, ohne den Leuten Kinoatmosphäre und so weiter zu bieten. Das heißt, man ist irgendwie, eigentlich befindet man sich in einem anderen Medium, in dem man das konsumiert, aber man will trotzdem sein Avengers Endgame produzieren. Und das hat halt bisher nicht geklappt. Was aber klappt, ist eben das zu liefern, was du im Kino nicht mehr bekommst, zumindest nicht von Hollywood. Und das, was im Kino, im Hollywood-Kino ausgestorben ist oder ausgeschoben, ist vielleicht übertrieben, aber nur noch wirklich in kleiner Form vorhanden ist, sind eben diese mittelgroßen Filme. Und dazu gehören Rom-Coms, genauso wie mittelgroße Actionproduktionen, wie das zum Beispiel am Anfang bei John Wick der Fall war. So, das gibt es nur noch ganz selten, weil eben diese Zelte von immer weniger Zeltstangen gehalten werden. Das ist ja das Prinzip so in Hollywood, was meiner Meinung nach auch Hollywood langfristig schadet und das schon seit 20 Jahren, dass die Budgets so immer mehr auf wenige Filme konzentriert werden, weil eben ein Film, der 200 Millionen kostet, ist die Denke, der macht dann eben 600 Millionen, 800 Millionen Umsatz und davon sind dann zum Beispiel 200 Millionen Profit, so mal ganz gesponnen. Das ist so die Denke. Deswegen, man investiert 200 Millionen, um 200 Millionen Profit zu machen. Während wenn man 30 Millionen investiert, man 30 Millionen investiert, um 30 Millionen Profit zu machen.
Ja.
So, und deswegen werden mehr weniger Filme produziert, die 30 Millionen kosten. Alle Filme, die noch gemacht werden, kosten 200 Millionen. Ich spreche jetzt mit übertrieben, aber um den Punkt zu verdeutlichen. Und das führt eben dazu, dass wenn ein Zeltstange wegbricht, ein Studio für das ganze Jahr Probleme bekommt und noch weniger Risiken eingeht. Das ist das Tentpole-System, was das Kino auch kaputt macht, meiner Meinung nach, also das Hollywood-Kino insbesondere. Und was Netflix eben bietet, ist die Alternative. Das, was wir in den 90er Jahren noch nostalgisch verklärt haben, vielleicht, weiß nicht, sowas wie Der Klient oder Die Kammer oder diese ganzen John Grisham-Filme. Ich wünschte, Netflix würde einfach nur noch sowas produzieren. Oder diese, ich weiß nicht, Auf brennendem Eis.
Ja.
Oder, weiß nicht, solche Filme. Also so dieses Zeug, was du auch schaust, was auf einem gewissen Grad auch Kunst ist. Auch wenn Steven Seagal mitspielt damals. Aber was du einfach brauchst, um dein Leben zu füllen mit Freude, mit Anwälten, mit romantischen Komödien, die Hochzeit meines besten Freundes, was weiß ich, sowas alles, das ist ja alles, was Kino aus Amerika mal geboten hat.
Ja.
Und jetzt bietet es im Grunde nur noch, überspitzt gesagt, den 5 Millionen Blumhouse-Horror-Hit und den 250 Millionen Blockbuster,
genau,
sozusagen. Und Netflix ist da, um diese Zwischenräume zu füllen. Und das fände ich sehr gut. Ich fände es toll, wenn sie in diese ganzen von Hollywood-Studios unterbedienten Genres investieren würden. Und das klingt alles erstmal ganz toll. Die Frage ist halt, ob sie es wirklich machen.
Ja, ja,
und wie, und oder ob sie dann einfach nur die Kissing Booth Kopien bis ans Ende aller Tage produzieren oder so. Weil im Rom-Com-Bereich sind sie ja schon sehr stark. Das ist so eins ihrer verlässlichsten Genres in den letzten Jahren gewesen. Das ist das, wo Glenn Powell, der Star von Wo die Lüge hinfällt, groß geworden ist, in einer Netflix-Rom-Com namens Set It Up. Und ein anderes Beispiel für die Stärke von Netflix in dem Bereich ist Extraction. Da gab es ja bereits zwei Teile. Ich stehe da der Qualität kritisch gegenüber, aber ich hätte lieber 1000 Extractions als noch einen Red Notice. So, weil ja. Extraction als Actionfilm zumindest einen anderen Anspruch hat und nicht versucht irgendwie, wir machen Action, wir machen Humor, wir machen Effekte und dann nichts davon funktioniert wirklich.
Ja. Genauso geht es mir im Prinzip auch. Also ich finde das irgendwie vielversprechend, weil es so eine, es wieder irgendwie Abenteuer bietet, sozusagen. Also es ist das, was man im Kino nicht mehr bekommt. Auf der anderen Seite, je nachdem, nach welchen Aussagen man sich da richtet, kann man auch irgendwie fürchten, dass man wirklich jetzt so komplett mit familienfreundlicher Unterhaltung überschüttet wird. Ne?
Und ja, oder einfach risikofreier Unterhaltung.
Ja, ja, genau. Nichts ist falsch an familienfreundlicher Unterhaltung, aber wenn das das Einzige ist, was kommt, dann wünscht man sich sicherlich nicht nur als Genre-Fan irgendwann ein bisschen Abwechslung.
Ja, ich würde auch zum Beispiel sowas sagen, so sehr das jetzt irgendwie ansprechend klingt, in so kleine Dinge zu investieren, so sehr werde ich vermissen, dass irgendwie Netflix irgendeinem Auteur, ich möchte nicht sächsisch Auteur sagen, irgendeinem Autorenfilmer oder einer Autorenfilmerin einfach mal 200 Millionen in die Hand gibt. Weil The Irishman ist, glaube ich, bei Netflix als Misserfolg verbucht worden. Aber ich möchte den in meinem Leben nicht missen. Und auf einer gewissen Art und Weise, und bitte zitiert mich nicht, möchte ich auch nicht Rebel Moon in meinem Leben vermissen. Ich wünschte mir nur, er hätte einfach einen kleineren Rahmen, um diese Geschichte zu erzählen, die offenbar in Zack Snyder drinne steckt.
Ja.
Weil ich glaube, die Erwartungen an Rebel Moon einfach viel zu groß sind. Es kann eben nicht einfach nur Krieg der Sterne sein und dann kommt, wenn er erfolgreich ist, vielleicht noch ein zweiter Teil oder ein dritter Teil. Sondern es muss gleich die Vier-Filme-Saga sein oder was weiß ich, wie viele Filme er schon geteased hat bei Rebel Moon. Und darunter ist der Film einfach zusammengebrochen.
Ja, das sehe ich genauso. Gut. Jetzt haben wir so ein bisschen auf die Beine gestellt, was quasi das Problem war, was Netflix dann unternommen hat. Jetzt können wir ein bisschen darüber reden, wie wir darüber denken oder was wir vielleicht vorhersehen können. Wie gesagt, das ist ja alles so ein bisschen Kaffeesatz lesen, weil man natürlich auch die großen Berichte von dem Hollywood Reporter oder der New York Times, die wir bekommen, ist natürlich versuchen, da irgendwas rauszuziehen, ne? Und nicht alles ist da irgendwie in Stein gemeißelt. Man weiß noch nicht so genau, was passieren wird. Es gibt eine große Diskrepanz zwischen dem, was gesagt wird und dem, was vermutlich passieren wird. Aber grundsätzlich kann man schon mal irgendwie so ein bisschen sagen, okay, wir schauen mal in die Zukunft. Was glaubst du, ist da dran an dem, was bisher berichtet wurde, Jenny? Also was glaubst du, was wird wirklich kommen?
Also ich glaube, die Budgetkürzungen, die kommen wirklich. Was ich noch spannend finde, so aus Branchensicht, finden die meisten wahrscheinlich nicht so spannend, ist die Überlegung, die Bezahlstruktur zu verändern. Mhm. Weil es gab ja vergangenes Jahr die zwei Streiks in Hollywood von Schauspielenden und AutorInnen. Und das hat dazu geführt, dass Netflix auf Basis der quasi gemeinsamen Schlichtung des Streiks gegenüber den Gewerkschaften die FIO-Zahlen konkreter macht, sozusagen. Weil das war halt einer großen Streik oder Gründe überhaupt für den Streik, dass Leute nicht wissen, wie viel Views macht das eigentlich, wo ich mitgespielt habe und daran verdiene ich nichts, sozusagen. Und das wiederum kann dazu führen, wenn das jetzt sowieso schon gang und gäbe ist, Menschen vielleicht auch an den View-Zahlen zu beteiligen, dass das auch bei Netflix umgesetzt wird, bei den großen Stars, dass sie quasi Erfolgsbeteiligung bekommen und dann nicht eben ihre 30 Millionen upfront oder so. Was, glaube ich, die Budgets nochmal ganz anders aussehen lässt in der Zukunft. Was allerdings auch dazu führt, dass Netflix vielleicht weniger attraktiv wird als Production House. Aber das weiß man natürlich jetzt noch nicht, weil es ist auch noch nicht offiziell, dass sie das tun werden. Ich glaube, da wird noch viel drüber nachgedacht. Den Fokus auf Genres finde ich auch absolut realistisch und sinnvoll. Solange da Vielfalt besteht in der Auswahl der Genres. Weil ich persönlich mag zum Beispiel keine Animationsfilme für Kinder. Ich hasse sprechende Tiere. Ich hasse große, runde Kulleraugen, die Mitleid von mir erbetteln. So. Und da brauche ich wirklich nicht mehr. Aber andererseits habe ich auch keine Familie, die ich stillhalten muss, während ich irgendwie meinen neuesten Roman lese oder so. Insofern gibt es für alles sicher eine Zielgruppe. Ich gehöre vielleicht in dem Fall nicht dazu. Und ja, also ich glaube, da ist viel dran. Ich glaube, es ist aber auch noch alles sehr, sehr frisch, weil der Herr Dan Lin ja erst im Frühjahr zu Netflix wirklich dazugestoßen ist. Ich glaube, die Auswirkungen werden wir erst in den nächsten 3 Jahren oder so zu spüren bekommen.
Genau. Also letzten Endes ist es ja auch so, dass quasi die Slates, also wirklich das Veröffentlichungsprogramm bei Netflix schon sehr weit im Voraus feststeht. Das heißt, die Veränderungen, die jetzt personell bestehen, die jetzt umgesetzt wurden, die es wird eine Weile dauern, bis wir da eine Änderung auch in den Filmen, in den Veröffentlichungen sehen. Aber ich sehe das im Prinzip ähnlich. Also ich habe, glaube ich, auch weniger Freude an unter anderem an Animationsfilmen für ein jüngeres Publikum, die super sein können, ne? Also qualitativ super sein können, aber es ist einfach nicht genauso mein Ding. Und meine Befürchtung ist eben, dass es so einen riesigen Überhang an, sagen wir mal, an familienfreundlichen Rom-Coms geben wird. Das ist vielleicht auch einfach so meine persönliche Panik, dass damit alles quasi, alles Weitere unter den Tisch fällt. Aber es steht ja tatsächlich zu erwarten, nach allem, was man jetzt gehört hat, dass es eventuell auch ein spannenderes Feld für, sagen wir mal, kleinere oder günstiger produzierte Martial-Arts-Filme geben wird. Ne? Also vielleicht gerade so in diese Richtung wie Extraction und so weiter und so fort. Und natürlich über die Qualität kann man sich streiten, aber ich finde
noch schlimmere Long-Takes, die total computermanipuliert aussehen.
3 Stunden One-Take. Ja, aber ich finde die Richtung gut und irgendwie muss ich dann auch sagen, auch da zitiert mich bitte nicht, aber irgendwie würde ich dann schon gerne auch mehr davon sehen.
Ja, ich meine, die Frage ist halt, was ist ihr System, um das auszuwählen? Weil eine Information, die ja auch geteilt wurde bei den Berichten, wie gesagt, keine offiziellen Meldungen, ist ja auch, dass sich Dan Lin mehr auf die Daten konzentrieren will, die Netflix durch das Sehverhalten seiner AbonnentInnen gesammelt hat. Und wenn ich sowas höre, dann wird mir ja immer ganz schlecht. So, weil ich meine, Hollywood funktioniert ja jetzt auch so. Also da gibt's so dieses, diese Person funktioniert bei dieser Zielgruppe gut. Diese Person funktioniert bei dieser Zielgruppe gut. Was ist, wenn wir die in einen Film packen sozusagen? Dann haben wir doch beide Zielgruppen. Also so funktioniert Hollywood ja auch schon seit langem. Und das ist nichts Neues, so Marktforschung zum Beispiel zu benutzen, um Filme zu packagen, also Casting, Regisseur, Genre und so weiter und so fort. Aber so diese algorithmusgetriebene Filmproduktion brauche ich ehrlich gesagt auch nicht.
Nee.
Ich weiß nicht, in wie tief sie da hineingehen werden und warum sie das nicht schon machen. Ich meine, wie lange ist Netflix schon ein Streamer mit Original Content? Im Grunde ja seit 10, 11 Jahren.
Ja.
So, also wenn sie da so mirakulöse Glaskugeln haben, die sie lesen können, dann hätten sie das wahrscheinlich auch schon lesen können. Und manche Filme und Serien wirken ja auch so, als hätten sie sie gelesen, als wäre das so eine Algorithmus-Zusammenstellung von Personal, Genre, Thema und so weiter und so fort. Und davon brauche ich nicht mehr. Was ich einfach gern hätte, ist Netflix als Filmstudio mit eine Art von Vision, für wen man eigentlich diese Filme macht. Weil bei The Gray Man und Heart of Stone und wie sie alle heißen, aber auch sowas wie The Old Guard, da habe ich nicht das Gefühl, dass dahinter eine Produzentenpersönlichkeit mit Vision steckt. So wie man das zum Beispiel schon bei klassischen Studios hat, so in der Hochphase von Sony Pictures mit Amy Pascal oder auch in dieser Peak, die guten alten Zeiten von Warner Brothers, als die sich alle Autorenfilme oder nicht mal Autorenfilme, Regisseure geschnappt haben, die irgendwie eine Handschrift haben, also damals mit Alfonso Cuarón und Christopher Nolan und so weiter. Das ist halt das, was bei Netflix irgendwie fehlt. Da greift man sich immer ganz viel, aber es passt irgendwie nicht zusammen.
Ja, das stimmt. Und also glaubst du nicht, dass das irgendwie der Algorithmus da schon genutzt wurde, weil das ist ja wirklich der Vorwurf.
Also wenn man es anschaut, dann wirkt das so. Aber das ist eben die Information, die es in einem dieser Berichte vom Hollywood Reporter und der New York Times gab, dass da noch viel mehr jetzt drauf gesetzt werden soll.
Ja.
Aber wie gesagt, sie haben die Daten ja schon lange.
Ja.
Ich weiß nicht, was sie jetzt noch finden wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass Scott Stuber, der ja vorher der Chef war, der so ein bisschen traditionelleres Verständnis hatte, wie man Stoffe findet. Aber andererseits ist Dan Lin auch noch ein paar Jahre jünger. Also es ist kein Generationenwechsel an der Spitze.
Das stimmt. Und man muss natürlich, also wie du es auch schon gesagt hast, man muss auch sagen, Dan Lin ist jetzt nicht irgendwie, also zumindest meinem Wissen nach, nicht ein Technokrat, der ansonsten keine Ahnung von Filmen hat, ne? Also er ist ein etablierter Produzent, er ist auch, also als Executive hat er jahrelange Erfahrung. Aber trotzdem lässt sich quasi diese Aussage, dass er sich mehr mit der Technik auseinandersetzen will, die könnte in zwei Richtungen gehen. Das könnte einerseits bedeuten, dass man eben mehr nach computergestützter Analyse geht und dann sagt, okay, ab jetzt muss jeder Film seinen ersten Handlungsstrang offenlegen bei Minute 3 und nicht Minute 3:1, sondern genau bei Minute 3. Es könnte natürlich auch bedeuten, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr mit der Technik auseinander oder mit den Zahlen auseinandersetzt, in dem Sinne, dass man versucht, sie etwas präziser zu analysieren und das wenig sich davon so plakativ auf die Fahnen schreibt und dann sagt, okay, wir müssen das genau so machen, sondern einfach sagt, okay, aber für wen gilt das denn und was bedeutet das denn, wenn Leute da abspringen oder den Moment besonders gerne mochten. Ja, aber ja, insofern bin ich mal gespannt, was das alles bringen wird für uns, aber insbesondere auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen von Netflix. Glaubst du, das wird viele Leute vergraulen? Glaubst du, da oder also sozusagen ist das vielleicht so als letzte Frage, um das nochmal so ein bisschen abzuschließen, ist das liegt die goldene Ära von Netflix noch vor uns oder ist das der Anfang vom Ende?
Also ich glaube, dass wir sowieso gerade eine goldene Streaming-Ära verlassen haben, weil ich kann mich stundenlang über die großen Blockbuster von Netflix aufregen, aber so diese Ära, wo Martin Scorsese zu einem Streamer insgesamt gegangen ist und gesagt hat, ich habe hier einen 4-Stunden-Film über alte Männer und Gewerkschafter. Wie wär's mit ein bisschen Geld? Und dann einfach 200 Millionen bekommen hat. Die Ära ist vorbei. Und das betrifft nicht nur Netflix. Also da ist ein größerer Shift einfach seit, würde ich sagen, 2 Jahren, wo jeder Streamer nach und nach merkt, so geht es nicht mehr. Das Geschäftsmodell ist nicht mehr tragbar. Und Netflix war einer der ersten Streamer, der das bemerkt hat. Und es ist halt jetzt interessant, dass diese ganzen Gespräche über Filme jetzt zusammenfallen hier im Podcast mit dem Berichten über Apple TV Plus, die auch nachdem jetzt die x-te Kinoauswertung einer ihrer großen Filme nicht angekommen ist, vereinfacht gesagt beim Publikum, ihr Geschäftsmodell ein bisschen überdenken wollen. Und ich glaube, wenn Apple das schon macht, dann ist es sowieso für alle vorbei. Weil Apple war wirklich so der Streamer, der einfach das Geld in jeder Form irgendwie rausgeschmissen hat. So, ohne, also ich glaube, da war Sinn und Verstand dabei, weil die Produktionen waren überwiegend sehr, sehr gut. Auch die Serien sind bei Apple TV Plus zum Beispiel qualitativ besser als bei Netflix. Alles sieht super aus und so, auch die Filme und Killers of the Flower Moon, hast du ja gesagt, der wurde dort produziert. Aber jetzt ist da auch sozusagen der letzte oder so, jemand hat endlich mal in die Bücher geschaut. So, und ich bin halt keine Buchhalterin. Wenn es nach mir ginge, würden all diese Konzerne Martin Scorsese jedes Jahr 200 Millionen geben. Und auch Catherine Bigelow und auch allen anderen, so die einzigartige Visionen haben. Aber diese Zeit ist jetzt vorbei.
Ja.
Und das ist traurig, finde ich, zumindest aus Filmsicht, auch wenn ich mich viel darüber aufrege, über die Filme, die Netflix produziert haben. Aber das ist jetzt vorbei und das kommt, glaube ich, auch nicht wieder, weil jetzt langsam so dieses, wir reden alle unsere Streaming-Zahlen schön, der Idee weicht, dass man doch vielleicht grüne Zahlen oder schwarze Zahlen sind es, glaube ich, schreiben muss. So. Und Netflix ist da schon einen Schritt weiter als ein Apple oder vielleicht auch ein Amazon und strukturiert deswegen jetzt schon alles um, was so den Filmbereich angeht. Und darüber bin ich traurig. Auch wenn ich absolut verstehe, warum sie das machen aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Weil diese leidenschaftlichen Auteurprojekte oder AutorenfilmerInnenprojekte mit kreativer Kontrolle, die werden ja immer als erstes gekürzt.
Ja.
Und die finden ja auch in den großen anderen Studios kaum noch statt, außer du machst irgendwie ein Dune 1 und 2 und heißt Denis Villeneuve, den ich nicht als Autorenfilmer bezeichnen würde, aber es ist immer ein Regisseur mit irgendeiner Form von Handschrift, nämlich langsame Raumschiffe, beige. Und die Haare von Timothée Chalamet. und das ist ja schon mal was. Hat nicht jeder. Hat Rawson Marshall Ferber zum Beispiel nicht, der, glaube ich, Red Notes gemacht hat. Und was war deine Frage? Jedenfalls, ich schaue da, also ich bin schon traurig über das Große, was gerade endet. Ich bin jetzt nur bedingt traurig über die Strategiewechsel dem Kleineren, die jetzt bei Netflix stattfinden, weil diese Kosten... Das Kostenbewusstsein ist ja schon seit 2 Jahren so. Es ist nur offensichtlich, dass das unter Scott Stuber nicht geändert werden konnte.
Ja.
Und deswegen musste er gehen. Und da bin ich jetzt nicht wahnsinnig traurig drüber. Ich hoffe nur wirklich, dass sie sich nicht in Zukunft algorithmische Drehbücher produzieren oder sowas.
Ja.
Weil Film ist eine Kunst und das ist auch eine Kunst, wenn es eine Rom-Com ist oder ein Animationsfilm oder sowas in der Art. Das wäre eigentlich meine große Angst. Und ich glaube, die meisten Leute, die werden das gar nicht mitkriegen, dass das jetzt was passiert.
Mhm.
Weil niemand wird Rebel Moon vermissen, außer ich. Und ich mochte Rebel Moon nicht. Ich glaube, die meisten werden dann irgendwann merken, warum gibt es das 27. Sequel von der Romcom?
Ja.
Oder Extraction 27.
Ja.
So.
Aber ich für meinen Teil will auf jeden Fall hoffen, dass es nicht so weit kommt. Nee, aber das finde ich tatsächlich irgendwie einen guten Schlussstrich. Mir geht es ähnlich. Ich würde auch gern mehr von diesen Autorenfilmern sehen oder zumindest von Regisseuren, die einen eindeutigen Fußabdruck hinterlassen. Aber wenn ich da an den Hebel setzen würde, dann würde Netflix sich erst recht nicht rentieren. Insofern, ja, kommen da andere Zeiten auf uns zu, vielleicht auch berechtigterweise. Das war's im Prinzip aber auch schon von uns hier mit unserer Diskussion über Netflix und über die Zukunft der Streamer. Da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Jenny, wo bist du im Internet zu finden?
Jan Felix, ich folge mir bei Moviepilot natürlich. Findet ihr meinen Text als Jenny Jecke. Da bin ich auch bald bei den Filmfestspielen in Venedig, so die Gesundheit es zulässt und die Deutsche Bahn. Wo dann Joker 2 zum Beispiel kommt. Ich bin schon sehr gespannt. Und außerdem findet ihr mich bei Letterboxd, auch Jenny Jecke, oder bei X, ehemals Twitter, auch als Jenny Jecke. Überraschenderweise.
Super.
Und ihr könnt meinen Podcast hören, den nehme ich immer mit dem Matthias Hopf, ebenfalls Moviepilot Redaktion Mitglied auf. Und das ist der Wollmilch Cast. Da reden wir aber nicht über Laktoseunverträglichkeit, sondern über Kinofilme aus der Vergangenheit und Gegenwart. Wollmilch Cast. Da geht es ausschließlich um Kino.
Ja, extrem hörenswert, kann ich nur empfehlen. Mich gibt's tatsächlich bei Facebook und bei Moviepilot unter meinem Klarnamen ganz langweilig. Da könnt ihr mich finden. Ansonsten bin ich nirgendwo vorhanden. Nee, aber das war's jetzt bei uns. Und mir bleibt nur zu sagen, streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.